Der Suchbegriff Wunschkind erzielt bei Google 1.200.000 Ergebnisse binnen 0,28 Sekunden. Ganz vorne renommierte Kliniken für Reproduktionsmedizin, eine Folge Rosamunde Pilcher, ein 2018er Riesling von der Mosel und putzigster Babybedarf, Strampler und Schmusetücher. Wunschkinder. Carmen Gennermann hat bisher etwa 3.500 von ihnen auf die Welt geholfen. Die sechs hier sind einige der jüngeren Exemplare. Rückbildungsgymnastik für die jungen Mütter, Massagen für den Nachwuchs in Carmens Hebammenpraxis in Cottbus. Eine Hebamme begleitet Familien oft vom Schwangerschaftstest an bis in den Kreissaal und später durch die Herden von Wochenbett und Babyblues. Dralle Bilderbuchbabys, strahlende Eltern. Das ist das Klischee. Und oft stimmt das genauso. Als Carmen Gennermann Ende der 70er Jahre aus Chile in die DDR kommt, wähnt sie sich in einem Paradies von Freiheit und Gleichberechtigung. Frauen entscheiden hier selber über ihren Körper, ihr Leben und über ihre Schwangerschaft.
Als ich hier kam und ich erfahren habe, dass ich hier die Frauen unter geordnete Verhältnisse die Situation beenden können, dann habe ich mir gedacht, boah, das ist für die Frauen, so blöd wie es klingt, aber ein Traum. Die nicht diese Angst haben, ich bin schwanger, was mache ich denn? Das war für mich hier, dachte ich, das ist gut, dass es in geordnete Verhältnisse ging.
Carmen Gennermann ist eine Instanz unter den Hebammen. Kurze, blaue, heute graue Haare, leuchtend gelbes Auto. So kennen sie Frauen inzwischen mehrerer Generationen. Carmen glaubt fest daran, dass Frauen, die Kinder bekommen, ungeahnte Kräfte entfalten. Unbedingt vorausgesetzt, dass das ihre eigene Entscheidung ist.
Wer Dirty Dancing gesehen hat, das hat mich damals bei Dirty Dancing beeindruckt, dass dieses Thema so offen dargelegt wird, ne? Was man so macht, damit es jemand aus der Patsche rausgeholt wird, ne? Und das war bei uns auch so. Wir haben in Chile natürlich die Kreise, die sich es leisten können. Und obwohl das strafbar ist, gibt's Kliniken, private Kliniken. Wer es jetzt leisten konnte, hat eine ordentliche Abtreibung. Wer es nicht leisten kann, kann nur Gott betteln, dass es funktioniert.
Hebammen arbeiten immer im Grenzbereich zwischen Leben und Tod. Es können Sekunden sein, die über Glück und Unglück entscheiden. Kaum jemand kommt Frauen jemals näher. Körperlich nicht und nicht in ihren Ängsten, ihren Zweifeln, ihren Nöten. Und wirklich jede Hebamme auf der Welt weiß, dass eine Schwangerschaft eben nicht automatisch das große Glück bedeutet. In Carmen Gennermanns Heimat Chile gibt es bis heute eine besonders rigide Abtreibungsregelung. Den Frauen drohen wie den beteiligten Medizinern mehrjährige Haftstrafen. Während ihrer Ausbildung musste Carmen Gennermann damals ein Praktikum in der Notaufnahme absolvieren. Das ist eine Zeit, die sich ihr nachhaltig ins Gedächtnis gebrannt hat.
In der kurzen Zeit, wo ich in Chile meine Ausbildung gemacht habe, habe ich zwei Frauen gesehen, die zu uns kamen nur zum Sterben, weil sie versucht haben abzutreiben bei diesen sogenannten Engelsmacherinnen. Die gibt's bei uns. Die eine ist an Infektionen, die als Folge kam, verstorben, und die andere ist verblutet. Und die waren Mütter, von einer hatte 5 Kinder, die Infektion hatte, und die andere hatte 4. Und natürlich, das prägt.
In der DDR erlebt sie geradezu eine andere Welt. Schon 1972 beschließt die DDR-Volkskammer ein Gesetz über den Schwangerschaftsabbruch. Das ist ein weltweites Novum. Zum ersten Mal in der Geschichte bestimmen Frauen selber. Zitat: Die Gleichberechtigung der Frau in Ausbildung und Beruf, Ehe und Familie erfordert, dass die Frau über die Schwangerschaft und deren Austragung selbst entscheiden kann. So lautet der erste Satz des Gesetzestextes vom 9. März 1972. Übrigens die einzige Abstimmung in der Geschichte der Volkskammer, die nicht einstimmig erfolgt ist. Die CDU-Abgeordneten stimmten dagegen, Bischöfe der Landeskirchen äußerten Ablehnung und Bestürzung. Carmen und viele ihrer Kolleginnen aber erleben, welche Last das von den Frauen nimmt.
Wir Hebammen haben ein bestimmtes Vertrauensverhältnis zu unseren Frauen, und ein Kind, die nicht gewünscht wird, ein Kind, die einfach keinen Platz hat im Herz und im Leib einer Frau, wird danach auch Probleme haben. Alle, die sagen, nee, du darfst das nicht, du darfst das nicht. Nee, wenn man das Kind bekommt, steht da meistens die Mutter weit und breit alleine. Ja, und das muss man bedenken. Musik.
Frohes Fest, Weihnachten 2023. Für alle, denen gerade nicht flauschig zumute, die stille Nacht vielleicht gar zu still ist, für alle die sind rund um die Uhr, auch an diesem Heiligabend, die Mitarbeiter der Telefonseelsorge da. 103 Dienststellen bundesweit, wo jemand auf Empfang ist, wenn niemand sonst mehr erreichbar scheint. Seelsorger hören zu. Sie urteilen nicht, sie wissen nichts besser. Und Seelsorge ist anonym. Das kann das Reden erleichtern, gerade bei den Dingen, die an die Substanz gehen. Sex, Gewalt, Schuld. Das Thema Schwangerschaftsabbruch reiht sich da immer noch ein. Die Seelsorgerin Eva Schüler.
Also es gab mal Zeiten, wo das eher verschämt so ein bisschen angefragt wurde, ob man denn da auch drüber reden dürfte und könnte. Ich finde, es nimmt zu. Und ich finde es gut, dass wir darüber reden, dass es ein bisschen normaler wird. Von daher finde ich das gut, dass dann die Menschen hier auch anrufen und wir gut darüber reden können.
Haben Frauen die mit dem Verstand kaum zu fassende Fähigkeit, mit ihrem eigenen Körper neues Leben hervorzubringen, so waren es seit jeher Männer, die dafür die Regeln bestimmt haben. Hier und heute kommen ausschließlich Frauen zu Wort. Keine von ihnen, die sich mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch leicht tun würde. Es geht um die Selbstbestimmung der Frau. Nicht mehr, aber weniger auch nicht. Reden über das Thema Abtreibung heißt zu reden über Recht und Unrecht, über Moral, Religion, über Angst und Unterdrückung. Angefragt habe ich 4 Frauen verschiedener Generationen, deren Lebens- und Berufserfahrung sie schon in genau diese Grenzbereiche geführt hat. So wie eben Eva Schüler, selber Mutter, ausgebildete Erzieherin und seit 17 Jahren bei der kirchlichen Telefonseelsorge.
Ich bin auch Christin, aber für mich ist es trotzdem ganz toll wichtig, die Achtung vor dem Menschen. Und eine Achtung vor einer Mutter, die sich darüber Gedanken macht. Möchte ich dieses Kind haben oder möchte ich es nicht haben? Bin ich in einer Situation, wo ich das überhaupt gar nicht alleine schaffe? Dann darf sie sich diese Frage stellen. Und das ist aus der Erfahrung heraus, es gibt nichts Schlimmeres als unglückliche Mütter mit Kindern. Das geht diesen Kindern auch nie gut. Die Kinder werden wirklich groß, immer in diesem, hier stimmt was nicht. Kinder haben ja so ein Feeling für Situationen. Und das Schönste ist, wenn man froh und glücklich sein darf, dass ich ein gutes Umfeld habe, eine Familie habe, die alles mitträgt. Aber es gibt eben auch die andere Seite. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, sie nicht alleine zu lassen und ihnen keine Vorwürfe zu machen. Das finde ich als Achtung und Respekt vor dem Menschen.
Eva Schüler ist 68, was ihr niemand glaubt. Eine attraktive, lebhafte Blondine. Noch nie habe sie es als Seelsorgerin erlebt, dass eine Anruferin mit Gedanken an Schwangerschaftsabbruch leichtfertig umgegangen sei.
Die Frauen haben sich lange, lange überlegt und auch bis sie hier anrufen. Das merkt man ja an den Gedanken, die sie mitteilen. Und dann können wir gemeinsam sortieren. Und ich sage nicht, ach, treiben Sie doch ab oder machen Sie den Schwangerschaftsabbruch, sondern ich ermutige, zu Ihrer Meinung und zu Ihrer Entscheidung zu stehen. Das finde ich so wichtig.
Eva ist im Münsterland aufgewachsen, praktisch alle katholisch außer ihr. Das erzählt sie lachend, sie wollte da unbedingt weg. 1976 geht Eva nach Berlin, gründet eine Familie, arbeitet in ihrem Traumberuf als Erzieherin und Kita-Leiterin. Und dann erlebt sie genau das. Sie ist schwanger. Nicht geplant und für sie zu dem Zeitpunkt nicht machbar.
Ich war schon Mutter mit einem 10-jährigen Sohn, alleinerziehend und ein One-Night. Date, sagt man One-Night-Date heute? One-Night-Stand, sagt man genau. Ja, es wäre nicht gut gegangen und das wäre überhaupt nicht hingekommen und es war gut.
Wir sind im West-Berlin Mitte der 80er Jahre. Evas großes Glück ist es, dass es hier Menschen gibt, mit denen sie reden kann und ein Netz von Beratungsangeboten.
Es war hier schon ein bisschen einfacher, Hilfestellung zu bekommen. Aber auch ich habe es mir nicht leicht gemacht. Ich habe viele Zeit gerungen mit mir, viele Nächte wachgelegen. Und es gibt Situationen, da passt es hinten und vorne nicht. Und ich wäre in meinem Leben unglücklich geworden und das Kind wäre unglücklich geworden. Und es war für mich dann keine Frage mehr und kam zum Glück immer an Menschen, mit denen ich drüber gesprochen habe, die mich auch bestärkt haben, die gesagt haben, Eva, wenn du das willst, dann tu das. Und ja, auch ich habe schlecht Gewissen anschließend gehabt. Das steckt man nicht einfach weg, wie der Blinddarm ist jetzt raus. Aber danach ist dann auch gut. Und im Nachhinein sage ich immer wieder, es war gut so.
dass ich es gemacht habe. Und es war gut so, dass ich die Entscheidung getroffen habe.
Vor dem Abbruch steht auch damals die verpflichtende Beratung. Eine Situation, die Eva nachhaltig geprägt hat.
Da war das Beratungsgespräch, und das war damals Pro Familia noch, was wirklich gut war, die das auch wertfrei mit mir drüber gesprochen haben und nicht schon gleich, oh, und, sondern wirklich gut betrachtet. Und damals mussten wir nur zahlen. Ich musste damals 1.000 Mark bezahlen. Das war auch schon so eine Summe. So war das ein gutes Begleiten, und das wünschte ich jeder Frau. Auch dann bei der in der Arztpraxis, da war keine Wertung, oh, was machen Sie denn hier? Oder die macht man sich schon genug.
Heute kann Eva gut darüber sprechen, auch hier. Das wäre damals so nicht möglich gewesen.
Das war nicht so die Zeit, dass man das so als Frau öffentlich gemacht hat. Nee. Und danach war es dann auch wirklich kein Thema mehr für mich, weil es war rund, es war gut, es war abgeschlossen. Punkt. Und damit kann man sehr gut leben.
Ob Jesus ein Wunschkind war? Seine Eltern waren jung, nicht verheiratet und heimatlos. Was die beiden aber hatten, war eine Engelsbotschaft und Gottvertrauen. Guter Hoffnung sein. Wie schön das klingt. Und die, die diese Hoffnung nicht haben? Die Geschichte der Schwangerschaftsabbrüche reicht zurück in die Antike. Überall und zu allen Zeiten haben Frauen abgetrieben, mitunter mit martialischen Mitteln. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen berichtet über knapp 23.000 Frauen und Mädchen, die bei unsachgemäßen Abbrüchen jedes Jahr zu Tode kommen. Zigtausende erleiden schwere Komplikationen. Restriktive Gesetze und Stigmatisierung zwingen Frauen bis heute zu sogenannten Hinterhofabtreibungen. Die Juristin Celine Feldmann.
Was daran interessant ist, das zeigen internationale Erfahrungen, dass die Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüche nicht wirklich verhindert. Sie führt in den meisten Fällen dazu, dass sie unter unsicheren Bedingungen vorgenommen werden und damit zusätzlich noch der schwangeren Person schaden.
Das Grundgesetz schützt das menschliche Leben, und das beginnt per Gesetz mit der Einnistung des befruchteten Eis in der Gebärmutter. In der Bundesrepublik bleibt der Abbruch der Schwangerschaft straffrei, sofern er innerhalb der ersten 12 Wochen und nach einer verpflichtenden Beratung erfolgt. Weitere Ausnahmen gelten nach Vergewaltigungen und bei medizinischen Indikationen. Der Schwangerschaftsabbruch ist weltweit ein willkommenes Kampffeld für Populisten. Wer sich hingegen fachlich mit dem Thema auseinandersetzt, erlebt, wie kompliziert es tatsächlich ist.
Wir haben da zwei Positionen, das ungeborene Leben, Selbstbestimmungsrecht der schwangeren Person, die beide unglaublich wichtig sind und das sehr schwierig ist, das in Einklang zu bringen.
Celine Feldmann leitet beim Deutschen Juristinnenbund eine Expertinnengruppe, die sich wissenschaftlich mit dem Schwangerschaftsabbruch befasst. Der Deutsche Juristinnenbund ist ein unabhängiger frauenpolitischer Verband, der sich seit langem für eine Neuregelung der Paragraphen 218 und 219 in Deutschland einsetzt. Die Kritik der Juristinnen: die bestehende Gesetzgebung sei nicht nur besonders restriktiv, sie widerspreche sogar internationalem Recht. Denn schon 1994 sind auf der Weltbevölkerungskonferenz in Kairo die sogenannten reproduktiven Rechte menschenrechtlich festgeschrieben worden. Das Recht jedes Menschen, frei darüber zu entscheiden, ob und mit welchen Mitteln er Kinder bekommen möchte.
Auch wenn man das ungeborene Leben schützen will, ist das nur mit der schwangeren Person möglich. Und wir finden es schwierig, da jemand eine Austragungspflicht aufzuerlegen.
Denn so urteilt das Bundesverfassungsgericht sowohl 1975 als auch 1993. Unter den Verfassungsrichtern übrigens ist 1975 genau eine, 1993 gar keine Frau. Der Fötus sei vom Staat auch mit den Mitteln des Strafrechts gegenüber der Schwangeren zu schützen. Zugespitzt könnte das heißen, ein Leben gegen das andere. Die Mutter und der Fötus, eine Zweiheit in Einheit, so heißt das juristisch. Celine Feldmann, die gerade zum Sexualstrafrecht promoviert, stellt bemerkenswerte Parallelen fest.
Dass diejenigen, die gegen eine Ausweitung des Sexualstrafrechts sind, oftmals für die Kriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs sich aussprechen. Es gibt so ein Schlagwort im Strafrecht, die Ultima Ratio des Strafrechts. Der Gedanke, der dahinter steht, dass das Strafrecht wirklich nur dann genutzt werden sollte, wenn es keine weitaus milderen gleich effektiven Mittel gibt. Und das finde ich interessant, dass Personen, die auf der einen Seite dann so sagen, okay, Strafrecht muss man restriktiv behandeln, dann beim Schwangerschaftsabbruch so sehr darauf pochen.
Sexuelle Übergriffe in Familie und Partnerschaft, das steckt dahinter, sind Privatsache. Bei Schwangerschaften redet der Gesetzgeber mit. Strafrecht, das hat zu tun mit dem Vorliegen eines Straftatbestandes und mit Schuld.
Die Bedeutung, die wir Selbstbestimmungsrechten zu Recht auch beimessen, die hat sich in den letzten 30 Jahren gewandelt. Auch damals war die Vergewaltigung in der Ehe noch nicht strafbar.
Der Deutsche Juristinnenbund ist im Austausch mit Fachverbänden und beratenden Gremien der Bundesregierung. Denn das sei es, worum es geht, dass eine so persönliche Entscheidung wie die Frage, ob eine Frau ihre Schwangerschaft austrägt, nicht durch das Strafrecht entschieden werden könne. Celine Feldmann.
Und es zeigt sich zugleich, dass es geeigneter ist, mehr an positiven Maßnahmen anzuknüpfen, dass man eine sehr gute Versorgungslage schafft, so barrierearm wie möglich, dass man auf Beratung, auf Aufklärung pocht und mehr auf Fürsorge, Vorsorge und Nachsorge aufbaut und auch es einfach Personen leichter macht, ein Kind zu bekommen.
Abbruch, Interruptio, Abort, Abtreibung. Schon die Wortwahl erzählt eine Menge über die politische und gesellschaftliche Debatte. Abtreibung, das war über Jahrhunderte der übliche Begriff für die willentliche Beendigung einer Schwangerschaft. Erst Mitte des 20. Jahrhunderts wird Abtreibung zum Kampfbegriff. Wer abtreibt, der hat es womöglich zuvor getrieben. Konservative und religiöse Fundamentalisten postulieren lautstark, Abtreibung ist Mord. Auf der anderen Seite benutzt die Westdeutsche Frauenbewegung den Begriff als selbstbewusste feministische Positionierung. Am 6. Juni 1971 bekennen 374 Frauen im Stern, wir haben abgetrieben. Unter den Prominenten sind Stars wie Senta Berger und Romy Schneider. Die Aktion ist eine Initialzündung der modernen Frauenbewegung in der Bundesrepublik. Das Recht auf Selbstbestimmung, das Recht von Frauen, frei über ihren Körper, ihre Sexualität und ihre Fortpflanzung zu entscheiden. Das bleibt die zentrale Frage auf dem Weg zur Gleichberechtigung. Und so wird nicht nur unter Juristinnen heftig diskutiert, sondern auch aktuell im Berufsverband der Frauenärzte. Grundtenor auch hier, Frauen sollen selbstbestimmt über Reproduktion entscheiden können. Die Cottbuser Gynäkologin Katrin Welz.
Wir sollen ergebnisoffen mit der Frau diskutieren und das auch nicht bewerten. Und unsere Beratungsstellen hier in der Gegend machen eine gute Arbeit, weil die diffamieren die Frauen nicht. Und es ist aber wichtig abzuklären, ob das der Wille der Frau ist oder ob die von jemandem gezwungen wird. Mann, Vater, wer auch immer da sich mit einmischt. Einfach, dass es eine freie Entscheidung der Frau ist. Und die müssen natürlich aufgeklärt werden, ergebnisoffen über die Möglichkeiten, die sie hätten, wenn sie das so oder so machen. Und eine Bedenkzeit von 3 Tagen haben.
Die aktuelle Regelung suggeriert, der Gesetzgeber müsse das ungeborene Kind vor der Mutter schützen. Sie unterstellt, dass eine Frau völlig willkürlich entscheiden würde, ob sie eine Schwangerschaft austrägt oder nicht. Die Praxis sei eine ganz andere, so Katrin Welz.
Ja, also manche kommen mit einem ambivalenten, also sie wissen noch nicht, was sie davon halten soll. Manche kommen völlig vorsortiert und sagen, kommt überhaupt nicht in Frage. Und manchmal sind die auch völlig geschockt von der Diagnose.
Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe. Das steht auf ihrem Praxisschild. Auch Katrin Welz stellt lieber einen Mutterpass aus als eine Überweisung. Aber dass eine Patientin die Entscheidung zum Abbruch leichtfertig trifft, das sei der seltenste Fall.
Zumal die ja auch einfach ja oft gerne Kinder wollen und das einfach in der Gesellschaft nicht kompatibel ist. Und dass man dann sich schon auch eine Platte macht, dass die Frauen sich das auch alles anhören müssen. Meine Beratung, die Pflichtberatung und so richtig pures Glück und Gleichgültigkeit ist da nicht.
Katrin Welz hat ihr Medizinstudium in Leipzig absolviert. Der Schwangerschaftsabbruch war hier in der DDR normaler Bestandteil der Ausbildung. An den medizinischen Fakultäten der Bundesrepublik kommt das Thema heute kaum noch vor. So behelfen sich Studierende seit einigen Jahren mit sogenannten Papaya-Workshops, erfunden 2003 an der University of California. Hier werden die rechtlichen und ethischen Dimensionen des Abbruchs diskutiert. Im Anschluss üben die Teilnehmenden an einer Papaya. Die Frucht ähnelt in ihrer Form und Größe einer Gebärmutter. Das Interesse der jungen Mediziner ist so groß, dass einige Universitäten inzwischen Wartelisten führen. Der Medicus anno 2023.
Und auch das wird ja gerade diskutiert, ob es in die Facharztausbildung soll. Aber auch Leute, die das ablehnen, dass sie nicht gezwungen werden dürfen.
Bei der aktuellen Diskussion geht es ganz ausdrücklich nicht darum, den Abbruch als Mittel der Familienplanung zu legitimieren. Auch das DDR-Gesetz schrieb eine Beratung der Schwangeren ausdrücklich vor. Allerdings war das in der Praxis durch die große Nachfrage irgendwann kaum noch realisierbar. Das war die Kehrseite der liberalen DDR-Praxis.
Es war ja eine andere Gesetzgebung. Mein Körper gehört mir, das war das DDR-Gesetz. Und die Frauen durften das frei entscheiden. Und diese Fristenregelung mit diesen 12 Wochen gab es ja schon bei uns. Die Frauen haben trotzdem gelitten. Ich glaube, die kamen alle aus einer Zeit, wo die Frauen mit furchtbaren Sachen wie Seifenlocken und Stricknadeln sich Gewalt angetan haben, wenn die keine Möglichkeiten hatten.
Auf den Praxisschildern und Websites der Frauenärzte steht nach wie vor nicht, ob sie Abbrüche vornehmen. Bis Juli 2022 galt das strafrechtlich als Werbung. In vielen Regionen Deutschlands müssen Frauen lange suchen, um eine Praxis zu finden, die den Eingriff vornimmt. Bei allem, was in Brandenburg nicht gut läuft, eine Frau, die einen qualifizierten Schwangerschaftsabbruch braucht, die bekommt ihn. Praktisch jeder Gynäkologe kann seinen Patientinnen mit Adressen kurzfristig weiterhelfen. Das ruft inzwischen auch hier militante Abtreibungsgegner auf den Plan.
Wir kriegen auch zum Teil Schmähschriften. Und das ist in manchen Bundesländern noch schlimmer, weil wir sind ja aus einer anderen Zeit gekommen. Aber wir kriegen auch manchmal Schmähschriften, die uns vor Augen führen, was wir Schreckliches tun. Und da gibt es eben in einigen Praxen, wo Leute davor demonstrieren und eben auch die Ärzte angreifen, die den Abbruch anbieten. Und ich denke, es ist auch besser, als wenn sich die Frauen Leid antun. Deswegen finde ich das gut, wenn die eine Beratungsregelung haben und wir eine Möglichkeit gemeinsam finden.
Strafandrohungen verhindern Schwangerschaftsabbrüche nicht. Zu dem Ergebnis kommt 2022 eine Studie der Weltgesundheitsorganisation. Sie treiben Frauen allenfalls in die Illegalität, mit schwerwiegenden Konsequenzen für beide, das ungeborene und das geborene Leben. Katrin Welz.
Dass die Frau eben frei über Reproduktion entscheiden kann, das kann ich ja nicht bewerten. Man kann immer nur sagen, bedenken Sie das, kommen Sie nochmal wieder. Und es gibt auch Fälle, wo die dann sagen, ich habe es mir überlegt, ich möchte jetzt zum Muttipass. Da freuen wir uns natürlich. Ja.
Guter Hoffnung, die Gottesmutter war das. Guter Hoffnung. Das Kind, das sie bekommt, auf das wartet die Welt. Und dieses Kind, das sie bekommt, das kommt ja genau deswegen in die Welt, auf das die besser werde für alle. Es wäre an der Zeit. Das Schlusswort haben Hebamme und Seelsorgerin Carmen Gennermann und Eva Schüler. Zwei Frauen im unverbrüchlichen Glauben an die Kraft der Wunsch der gewünschten Kinder.
Für mich ist das Leben das größte Gut. Ja, aber trotzdem kann ich die Frau nicht verurteilen. Ich würde sie einfach alle in den Arm nehmen und sagen wollen, es ist wunderbar, dass es euch gibt, euch liebende Menschen, ja, und dass ihr da seid. Ein Menschenleben ist so, so wirklich von Herzen so, so viel wert. Und ein glückliches Kind, ein liebevoll aufwachsendes Kind, schöner geht's doch gar nicht. Und die Welt mit solchen Menschen schöner zu gestalten. Und ich habe auch so ein Urvertrauen in alle Menschen. Und ich finde das ganz klasse.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.